Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind die Themen für heute. Dschihad gegen die Mullahs. Seit September letzten Jahres halten die landesweiten Proteste gegen das autoritäre Mullah-Regime an und der Gottesstaat geht brutal gegen Demonstranten vor. Nach Meinung der Korrespondentin und Buchautorin Goline Atay hat auch die Vermischung von Religion und Politik im Iran zu einer Delegitimierung der Religion geführt. Wenn die Propheten sich begegnen, an der Gesamtschule in Burscheid geht man neue Wege. Dort lernen christliche und muslimische Kinder seit Jahren auch voneinander. Es gibt den traditionell konfessionellen Religionsunterricht und bei bestimmten Themen geht es dann auch interreligiös zu. Und ein Jahr out in church in der römisch-katholischen Kirche. Die queeren Gläubigen fassten Mut und gingen vor einem Jahr an die Öffentlichkeit und forderten das Ende einer Kirche der Angst und Heimlichkeit. Das Arbeitsrecht hat sich geändert, die Sexualmoral nicht. Gestern beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel hat man weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt, wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen, sprich Massenverhaftungen und Todesurteilen. Die Strafmaßnahmen beziehen sich auf Personen und Organisationen. Aber bereits vor dem Treffen der EU-Außenminister wusste man, dass es rechtlich nicht einfach sein wird, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Indessen hält die landesweite Revolte gegen das islamische Regime in Iran an. Und obwohl das Mullah-Regime brutal vorgeht und die Gefängnisse voll sind, trauen sich immer noch Menschen spontan zu protestieren. Die Säkularisierung ist auch mit Gewalt nicht mehr aufzuhalten, meint die Korrespondentin Goline Atay. Mechthild Klein hat mit ihr gesprochen.
Immer noch finden sich Videos des Protests auf Twitter und Instagram, Zeichen des Widerstands gegen die verhasste Islamische Republik Iran und deren Geistliche. Die Religion spielt als Instrument zur Unterdrückung der Menschen eine zentrale Rolle. Den Protest, den die Frauen angefangen haben und der jetzt das ganze Land erfasst hat, haben hunderte Menschen mit ihrem Leben bezahlt. Einer von ihnen ist Zayed Muhammad Hosseini. Sein Vergehen: Protest gegen das Regime. Der Karatekämpfer hatte keine Angehörigen. Er wurde gefoltert und war 65 Tage in Einzelhaft. Am 7. Januar wurde er gehängt.
Ja, die Lebensgeschichte des 39-Jährigen ist kaum auszuhalten. Die Tatsache, dass er keine Eltern hatte, dass keine Geschwister ihn im Gefängnis besuchten, dass er eine Nervenkrankheit hatte, dass er tränenüberströmt seinem Anwalt begegnete und von unter Folter erzwungenen Geständnissen erzählte, das ist alles unfassbar traurig und ja auch Sinnbild einer nationalen Tragödie.
Sagt Goline Atay, Nahost-Korrespondentin mit iranischen Wurzeln. Auch sie verfolgt diese neue Revolution mit Herzblut. In Iran werde der Tod von Hosseini nicht vergessen, sagt sie. Im Gegenteil.
Was ermutigend ist, sind die unzähligen Reaktionen der Inlandsiraner auf die Hinrichtung. Als ob ein Waisenkind plötzlich Eltern und eine mitfühlende Familie gefunden hatte in der ganzen Nation. Ihm werden Blumen an sein Grab gebracht. Die Zitate, die er in den sozialen Medien teilte, die werden neu geteilt. Sein Bild wird in Wohnzimmern auf den Tisch gestellt und Familien sammeln Geld für einen Grabstein für sein Grab. Übrigens ist auch das gefährlich. Als einer die Abmessungen für das Grab vornehmen wollte, wurde er festgenommen. Es gehört zu den Charakteristika der Islamischen Republik, dass sie keine Grabsteine für die Hingerichteten und Getöteten möchte und am liebsten deren Gräber unkenntlich machen würde.
Die Brutalität gegenüber Demonstranten nimmt weiter zu. Bilder von schwer bewaffneten motorisierten Milizen entlang der Straßen großer Städte werden in den Social Media geteilt. Gulene Atai berichtet von einer großen Nervosität innerhalb des Regimes im herrschenden System. Das führe zu Säuberungen am Rande des eigenen Lagers, bei den Moderaten. Mit der Hinrichtung des ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsministers Ali Reza Akbari sollte ein Exempel statuiert werden, sagt sie.
Im Moment versucht das Regime mit harten Sicherheitsmaßnahmen die Situation in den Griff zu bekommen und zugleich mit allen Mitteln den Anschein der Normalität wiederherzustellen. Dazu gehört die Aufstellung des relativ spät verkündeten Haushaltsplans, der eine 30-50%ige Steigerung des Budgets der Sicherheitsorgane und des Staatsfernsehens vorsieht. Man reagiert sozusagen mit einer Militarisierung des Haushalts. Und dazu gehört, dass man spezielle Einheiten erschaffen will, die speziell Jugendliche im Blick haben in der Öffentlichkeit. Dazu gehört, dass den sogenannten schlecht verschleierten Studentinnen jetzt neue Disziplinar- und Strafmaßnahmen drohen an den Universitäten.
Die meisten Iranerinnen und Iraner sind vermutlich immer noch im Revolutionsmodus. Grotesk sind wohl eher die Absichten, womit das Regime versucht, die Ausnahmesituation zu beenden.
Zum Beispiel, indem das Kulturministerium Musiker und Musikproduzenten auffordert, jetzt endlich neue Lieder zu produzieren und zu veröffentlichen. Wer das nicht tue, dem würden Strafmaßnahmen drohen, wie zum Beispiel eine Ausreisesperre.
In den Social-Media-Kanälen zeigen unterdessen viele Politiker und öffentliche Personen aus Deutschland, auch Mediziner und Pfleger, Fotos von Patinnen und Paten im iranischen Gefängnis, die vermutlich gefoltert werden, die keine medizinische Versorgung bekommen und mit dem Tode bedroht sind. Im Iran wurde schon immer gefoltert durch lange Einzelhaft oder die Verweigerung medizinischer Behandlung. Nun aber sei man zurückgekehrt zu systematischer Vergewaltigung und körperlicher Gewalt an Inhaftierten.
Als ob alles erlaubt ist, grenzenlose Gewalt, grenzenlose Verrohung. Und ich habe selbst sogar davon gehört, dass damit später Gefangene keine Beweise vorlegen können über sexuelle Übergriffe im Gefängnis, sie zu Oralsex gezwungen wurden. Wir wissen durch Informationen, wir wissen durch Briefe von Gefangenen, dass die Zustände in den Gefängnissen sich insgesamt merklich verschlechtert haben in den vergangenen Wochen. Die freigelassene Aktivistin Leila Hossein-Zadeh etwa berichtet von Tabletten, die die Gefangenen mental beeinträchtigen sollen, so dass sie tagelang nicht sprechen können.
Die Gefangenen in iranischen Gefängnissen werden in permanenter Angst gehalten. Sie hören Schreie aus den Folterkellern. Viele fürchten Massenerschießungen, wie es sie schon einmal vor Jahren gab. Der Unmut in der Bevölkerung gegen die Geistlichkeit und das Regime hat sich nach Ansicht von Gulene Atai schon in den letzten 5 bis 6 Jahren stark angestaut. Wenn Mullahs zum Beispiel Frauen wegen ihrer angeblich schlechten Verschleierung auf der Straße bedrängten und dann ganz normale Bürger anfingen, diese Mullahs zu verfluchen und zu beschimpfen. Diese Videos davon wurden zu Beginn der Revolution geteilt.
Eine weitere Beobachtung: in den Seminaren, die Geistliche ausbilden, da scheint es immer weniger Unterstützung zu geben für die Einmischung der Religion in die Politik. Einige Seminare haben die Beteiligung an Politik und exekutiven Funktionen explizit abgelehnt. Das liegt zum einen an der wachsenden Rolle der schiitischen Seminare in Najaf im Irak. Nach der dortigen Schule dürfen Religionsgelehrte sich gar nicht in die Politik einmischen. Es liegt aber auch daran, dass viele im Iran erkennen, dass die im iranischen Herrschaftssystem angelegte Vermischung von Religion und Politik ja zu einer Delegitimierung der Religion geführt hat. Viele Iranerinnen und Iraner haben in den vergangenen Jahren den Glauben verloren. Es hat in den vergangenen Jahren 2 Mordanschläge gegeben auf Geistliche. Es gab die Aktionen in der jüngsten Protestbewegung, Geistlichen den Turban wegzuschlagen.
Diese Videos der besten Turbanabschläge auf Twitter und Instagram wurden mit viel Häme verbreitet.
Einige Geistliche tragen schon länger ihre Kleidung nicht mehr in der Öffentlichkeit, um keinen Ärger zu erregen. Das ist alles eine latente Stimmung, die hier und da aufbricht und die dazu führt, dass sich einige prominente Geistliche öffentlich gegen den Eintritt von Geistlichen in die Politik ausgesprochen haben, dass sie das Töten von Demonstranten verurteilt haben und das Verhalten der Moralpolizei als illegal beschrieben haben. Die jüngste Krise hat die bereits eingetretene Säkularisierung des Iran vorangetrieben, würde ich sagen.
Es ist erwiesen, dass die Revolutionsgarden die eigene Bevölkerung abschlachten. Sie gehen gegen unbewaffnete Frauen und Männer und auch Kinder vor, die ihren Unmut über das Regime geäußert haben. Es werden auch deutsche Staatsbürger mit doppelter Staatsangehörigkeit als Faustpfand in Geiselhaft gehalten. Es gibt mehr als 20.000 politische Gefangene im Iran. Die Todesurteile für Demonstranten sollten der Abschreckung dienen. Da braucht es schon mehr als den moralischen Zeigefinger aus dem Westen.
Mechthild Klein sprach mit der Korrespondentin und Buchautorin Golineh Atai. Ihr Buch »Iran, die Freiheit ist weiblich« ist im Rowohlt Verlag in Berlin erschienen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 versucht die Gesamtschule Burscheid, einen zeitgemäßen, sprich spannenden und lehrreichen Religionsunterricht anzubieten, der sowohl christliche wie auch muslimische Kinder anspricht. Bislang wird in den Schulen in Nordrhein-Westfalen aktuell noch immer der interreligiöse Unterricht weitgehend vernachlässigt. Es gibt mehrere Gründe dafür, inhaltliche, aber auch personelle. An der Johannes-Löh-Gesamtschule hat man auch die anfänglichen Bedenken der Eltern nehmen können und die Kinder lernen von der Klasse 5 an die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Religionen kennen und das auf eigene Art und Weise. Meine Kollegin Elin Hinrichsen hat sich das Burscheider Modell vor Ort angeschaut.
Kommt bitte alle rein.
Einlass zum Religionsunterricht der 8. Klassen. Unterabteilung IRU, also islamischer Religionsunterricht, für 20 muslimische Jungen und Mädchen.
Salam alaikum.
Alle Kaugummis sind ausgespuckt, alle Kappen von den Köpfen genommen, ich mittendrin, im Klassenraum von Esra Özden. Sie ist die Lehrerin. Gleich jetzt, am Anfang der Stunde, schaltet sie den Overhead-Projektor an und projiziert zwei Fotos an die Wand. Auf dem einen ein Mann, er brüllt in ein Megafon. Auf dem anderen ein Junge. Er hat eine Hand an den Mund gelegt und scheint etwas zu rufen.
Was könnte denn der Mann mit dem Megafon mitteilen? Was denkt ihr denn?
Ja? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, vielleicht Ezan.
Ezan, okay. Das ist der muslimische, islamische Gebetsruf.
Es ist die Auftaktstunde für ein neues Thema. Aber ich muss los. Ins nächste Klassenzimmer. Ich habe eine Stunde Zeit, alles kennenzulernen. Die Propheten werden bis Ende Februar die Kinder des 8. Jahrgangs der Gesamtschule Burscheid begleiten. Und das nicht nur im Islamunterricht bei Frau Özden, sondern auch und zeitgleich bei Frank Schnitzler. Hier eine Treppe tiefer und einmal quer über den Flur, Raum 227 im katholischen Religionsunterricht. Bei ihm sollen die Schülerinnen und Schüler gerade 10 Minuten lang stillarbeiten.
Guten Morgen.
Über dieselben zwei Fotos.
Also man soll diese Bilder beschreiben. Und was könnte der Mann mit dem Megafon mitteilen? Und die dritte Aufgabe ist, wem könnte der Junge etwas zurufen?
Propheten, Rufer unbequemer Wahrheiten und wichtige Personen in den monotheistischen Religionen. Und in den 3 hier in Burscheid unterrichteten Fächern. Katholische Religion, evangelische und muslimische. Das Fasten, die jeweiligen heiligen Schriften und die Gebote in den Religionen und Konfessionen, auch das sind Themen, die die Kinder in Burscheid im Laufe ihrer Schulzeit lernen.
Ich finde gut, dass die Schüler von dem jeweils anderen Unterricht ein bisschen was mitkriegen. Und das ist jetzt bei diesem Projekt, wo Sie jetzt hier sind, kommt das nicht so richtig raus, weil wir hier in den Gruppen bleiben.
In den Gruppen bleiben bei diesem Projekt, das ist mein Stichwort. Ich mache mich wieder auf den Weg, jetzt zur evangelischen Kollegin. So wie ich heute über die Flure wandere, so wandern die Lehrerinnen und Lehrer in der 5. Jahrgangsstufe beim Thema Schöpfungsgeschichte, sodass alle Schülerinnen und Schüler am Ende der Klasse 5 alle Religionslehrerinnen und Lehrer erlebt haben. In der 6. Jahrgangsstufe begeben sich dann die Kinder auf eine Jesus-Rallye und erkunden an unterschiedlichen Orten in der Stadt die Bedeutung Jesu in den unterschiedlichen Konfessionen und Religionen. Und im 10. Jahrgang sitzen die Kinder beim Religionsprojekt gemischt konfessionell zusammen. Aber ich bleibe erstmal in Jahrgangsstufe 8, Raum 204.
Guten Morgen, Frau Knebel.
Rahel Knebel unterrichtet diese evangelische Gruppe. Das Lieblingsprojekt der Lehrerin lernen die Schülerinnen und Schüler in 2 Jahren kennen.
Das Thema Tod, weil das habe ich vorbereitet. In die anderen rutsche ich nur so rein. Aber mir macht das total viel Spaß, dass die Kinder lernen, das, was wir hier lernen, lernen wir nicht nur separat, sondern das lernen alle. Das betrifft alle und gerade beim Thema Tod dürfen die Schüler eben ganz frei wählen nach einem Themenschwerpunkt, den sie besonders finden und dürfen den dann in ihrer Religionsgruppe vorstellen, einfach als Experten.
So, Propheten, gerufene Rufer, wer mag einmal den Text bitte vorlesen? Erster Absatz.
Der interreligiöse Unterricht nach Burscheider Modell ist zum Vorzeigeprojekt geworden, obwohl oder weil sie hier konfessionellen Unterricht machen. Das erzählt mir die Schulleiterin, die mich auf dem Weg zur nächsten Gruppe begleitet.
Das ist ja nicht jede Religion einfach so die gleiche Soße. Das meinen manchmal Eltern auch, die sagen, ach, nimm sie doch einfach alle zusammen, ist sowieso das Gleiche und das stimmt einfach nicht.
Angelika Büscher hält mir die Tür auf. Wir müssen raus in ein anderes Gebäude. Vor 8,5 Jahren hat sich die Gesamtschule unter ihrer Leitung in evangelischer Trägerschaft gegründet. Alle Kinder müssen hier am Religionsunterricht teilnehmen. Weil in Burscheid viele muslimische Familien wohnen und weil damals, im September 2014, auch das Fach islamischer Religionsunterricht erstmals als reguläres Fach in Deutschland zugelassen wurde, haben Kollegium und Schulleiterin diese besondere Form des interreligiösen Religionsunterrichtes beschlossen.
Wir wollen sensibel machen, auch für die Unterschiede, aber eben halt doch dabei entdecken, dass wir eigentlich viele Gemeinsamkeiten haben. Und ich denke, in einer multikulturellen Gesellschaft ist einfach auch wichtig, dass man nicht deswegen gut miteinander auskommt, weil alle sowieso gleich sind, sondern wenn man eben die Unterschiede auch kennt und das aushält.
So, geschafft. Raum 118, kurz vor der großen Pause, gerade noch erreicht.
Hallo, guten Tag.
Ich kann die 4. Gruppe des Jahrganges auch noch kurz kennenlernen. Wieder eine evangelische Gruppe.
Es ist schön, über so Sachen zu reden, über andere Religionen und so, über zu wissen, was die machen in ihrer Religion. Ja, das macht Spaß daran.
Es ist schon spannend.
Ja, mir macht es Spaß.
Eine Stunde, 4-mal Religionsunterricht. Aber jetzt ist erstmal große Pause für alle, auch für mich.
Jesus trifft Mohammed, der interreligiöse Ansatz an der Burscheider Gesamtschule. Ein Beitrag von Elin Hinrichsen. Sehr lange mussten queere Menschen mit der Angst leben, irgendwann doch entdeckt und dann aus dem kirchlichen Dienst entlassen zu werden. Nicht heterosexuelle Menschen, die für die katholische Kirche oder ihre Einrichtungen tätig waren, mussten ihre sexuelle Orientierung bislang geheim halten. Das katholische Arbeitsrecht verlangte auch im Privatleben Loyalität zur katholischen Moral- und Sittenlehre. Und vor etwa einem Jahr fassten 125 Mitarbeiter hatte endlich Mut und outeten sich mit einer öffentlichen Aktion. Inzwischen haben sich mehr Menschen dieser Initiative Out in Church angeschlossen. Darauf reagierten die Bischöfe mit einer Lockerung des Arbeitsrechts. Seit Anfang des Jahres ist das Privatleben der Beschäftigten in den meisten Bistümern kein Kündigungsgrund mehr, zumindest außerhalb des Verkündigungsbereiches. Sophie Rebmann über ein Jahr Out in Church.
Raphael Steinbach sitzt im Reboots, einer Stuttgarter Schwulenkneipe. In seiner Freizeit lebt der Auszubildende der katholischen Kirche ein offen homosexuelles Leben. Bei der Arbeit hingegen hat es der 19-Jährige geheim gehalten. Bis zur Aktion Out in Church vor einem Jahr. Raphael Steinbach machte mit. Doch da er an höchster Stelle der bischöflichen Verwaltung arbeitet, hatte er schlaflose Nächte.
Werde ich danach sofort rausgekickt? Wie werden meine Eltern auch darauf reagieren? Da war schon Angst da.
Freunde, aber auch Fremde sprachen ihn auf der Straße auf sein öffentliches Coming-out an, gratulierten, solidarisierten sich. Und zu seinem Erstaunen signalisierte ihm auch die Personalabteilung, du bist willkommen, so wie du bist. Inzwischen wurde auch das kirchliche Arbeitsrecht in 21 der 27 deutschen Bistümer geändert. Die restlichen wollen folgen. Demnach soll das Beziehungsleben der Mitarbeitenden als rechtlich unantastbare Zone ausgespart bleiben. An Kleriker und Ordensleute bleiben die kirchlichen Anforderungen bestehen und beziehen sich, etwa mit dem Zölibat, weiterhin auch auf ihr Privatleben. Doch Raphael Steinbach reichen die Änderungen nicht.
Es gab ganz viel großes Gerede, aber bisher ist noch nichts passiert, noch nicht wirklich viel. Wenn wir uns unsere Forderungen anschauen von Out in Church, ist davon fast noch nichts umgesetzt worden.
Allem voran die Änderung der katholischen Sexualmoral. Am Bodensee sieht Armin Noppenberger das ähnlich. Jahrzehntelang hatte der schwule Pfarrer seine sexuelle Orientierung versteckt, weil Männer mit, Zitat, tiefsitzenden homosexuellen Neigungen nicht Priester werden dürfen, obwohl sie ohnehin zölibatär zu leben haben. Das Schweigen zu brechen war für Noppenberger eine Befreiung.
Ich fühle mich seitdem selbstverständlicher oder ich sag mal ganzer irgendwie. Ich bin aus einem Schatten herausgetreten. Also ich stehe mehr in der Sonne als bisher.
Hunderte Mails und Briefe, selbst handgeschriebene Karten flatterten ins Haus. Gemeindemitglieder brachten einen Sekt, um auf seinen Mut anzustoßen. Und am ersten Sonntag nach der Aktion saß ihm, es waren noch Pandemiezeiten, in der Kirche eine Gemeinde gegenüber, von denen die meisten FFP2-Masken in Regenbogenfarben trugen. Dass die katholische Kirche ihr Arbeitsrecht verändert, findet er gut. Aber
die Änderung der Grundordnung, die halte ich für eine Behandlung am Symptom einer Schmerzstelle, wo man die Ursache des Schmerzes gerade nicht fähig ist, selbst zu beseitigen.
Die Ursache, die katholische Sexualmoral, an der sich nichts verändert habe. Gelebte Homosexualität bleibt eine Sünde. Und wenn Armin Noppenberger das Thema nun hin und wieder in Gottesdiensten anspricht, dann komme immer auch die Reaktion:
Muss das jetzt immer sein oder muss man jetzt die ganze Zeit davon reden? Also es gibt, ist überhaupt ein Reaktionsmuster von Menschen, die sich damit, glaube ich, nicht auseinandersetzen möchten.
Jahrhundertealte Lehrmeinungen lassen sich nicht einfach in einem Jahr wegwischen. Aus Angst vor Ablehnung trauen sich deshalb viele queere Gläubige weiterhin nicht, sich zu outen. Raphael Steinbach betritt seine Kirche St. Fidelis. Er ist enttäuscht. Auf die ersten positiven Reaktionen folgten Verletzungen, über die er nicht sprechen will. Nur so viel. Taten und Worte, sagt er, passten nicht zusammen. Nach der Ausbildung weiter für die Kirche zu arbeiten, das kann er sich nicht mehr vorstellen. Obwohl er am liebsten in die Verkündigung gehen würde. Und doch will er Kirchenmitglied bleiben. Bei St. Fidelis hat er einen Schutzraum gefunden, der ihm gut tut.
Weil man eben hier genau das in die Tat umsetzen kann, wo man eigentlich tagtäglich dafür kämpft, dass alle Menschen hier mit dabei sein dürfen und dass keinem irgendwie seine Würde abgesprochen wird.
Er hofft, dass sich diese Haltung auch in der Kirchenhierarchie durchsetzt.
Sophie Rebmann über die Initiative Out in Church. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Sprechstunde und meinem Kollegen Martin Winkelheide. Thema Resilienz, was uns stark macht.